ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Heute haben wir zu bieten einen Krimi, eine Familiengeschichte und einen Detektivroman für größere Kinder. Und als Höhepunkt stellen wir Ihnen die Hörbücher des Jahres 2024 vor. Und das für Erwachsene, das beginnt so.
Lange Wellen treiben schräg gegen den Strand, wölben Buckel mit Muskelsträngen, heben zitternde Kämme, die im grünsten Stand kippen. Der straffe Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen runden Hohlraum Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis gemacht und zerstört worden.
Tja, welcher große, auch gewichtige Roman beginnt auf diese Weise? Da können Sie schon mal drüber nachdenken. Es gibt übrigens die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de, das wollte ich nicht vergessen, noch zu vermitteln. Wir kommen zu unserem ersten Hörbuch heute, bevor wir dann später auf die Hörbücher des Jahres kommen. Und es geht um einen Krimi. Und das Regal der Krimiliteratur, das ist ja nun weiß Gott prall gefüllt. Und das Krimi-Schaffen, das lässt auch nicht nach. Und unter den unzähligen Autoren, die sich als Krimi-Schriftsteller begreifen, gibt es ja auch zählige, die herausragen. Entweder durch ein originelles Setting oder durch erzählerische Klasse zum Beispiel. Zu diesen gehört auf jeden Fall die österreichische Krimi-Autorin Alex Bär. Ihren besonderen Rang bestätigen zahlreiche Auszeichnungen, wie der Friedrich-Klausener-Preis oder auch der österreichische Krimi-Preis. Und wie es bei Erfolg dann oft so kommt, so hat auch sie neben dem Ermittler, neben dem ersten Ermittler August Emmerich, noch weitere Reihen dann ins Leben gerufen, mit dem Berliner Detektiven Felix Blom zum Beispiel. Jetzt ist sie aber wieder zu ihrer ersten Figur, August Emmerich, zurückgekehrt und zu seinem Assistenten Ferdinand Winter. Und generell gilt Dorothee Meyer-Karwig, ganz persönlich gesprochen, Sie sind ein Fan dieser Krimireihe.
Ein großer Fan sogar, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Krimireihe in Wien angesiedelt ist. Das ist einfach eine spannende Stadt. Und dann noch, weil sie in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg spielt. Politisch und gesellschaftlich ist das auch eine sehr spannende Zeit. Und in der spielt auch die Schere zwischen Armut und Reichtum eine wichtige Rolle. Und schon die beiden Kriminaler verkörpern diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Da ist eben das Raubein August Emmerich, der ist selbst in großer Armut in einem Kinderheim aufgewachsen. Und dagegen steht sein wohlerzogener Assistent Ferdinand Winter. Der ist aus adeliger Herkunft, wenn auch verarmtem Adel. Man hat das Gefühl, dass Alex Bär diese gesellschaftlichen, politischen Gegebenheiten wirklich sehr gut recherchiert hat. Die Krimis sind außerdem sehr spannend, auch ja so ein bisschen unheimlich geheimnisvoll. Und sie werden hier auch noch als Hörbücher hervorragend interpretiert von Cornelius Obonja. Das ist ja einer der bekanntesten und vor allen Dingen prägnantesten Schauspieler Österreichs. Und seine Interpretation, muss ich mal sagen, die ist wirklich zum Niederknien gut.
Na, das wollen wir gleich mal überprüfen. Ja. Aber kommen wir erstmal zu dem neuen Fall. Die Weiße Stunde. Um was geht es darin?
Ja, wir sind inzwischen im Jahr 1923 angelangt. Eine hohe Inflation bestimmt das Leben in Wien. Die politischen Lager haben sich radikalisiert. Die Hakenkreuzler, so werden sie hier genannt, also die Nazis sind auf dem Vormarsch. Die Juden geraten immer mehr in Bedrängnis. Und gleichzeitig läuft bei den Reichen das normale gesellschaftliche Leben eigentlich weiter. Und da steigen wir in den Krimi ein. Marita Hochmeister, so eine stadtbekannte Gesellschaftsdame, hat gerade mal wieder ein rauschendes Fest ausgerichtet. Ja, und als alle Gäste gegangen sind, zieht sie sich in ihr Schlafzimmer zurück, um sich zu Bett zu legen. Doch plötzlich hat sie so das Gefühl, es sei jemand im Zimmer. Und da hören wir rein.
Marita Hochmeister schwang ihre Beine aus dem Bett und richtete sich auf. Dann ging alles ganz schnell. Etwas schoss unter dem Bett hervor und fasste nach ihr. Raue Finger, kräftig wie ein Schraubstock, umschlangen ihren Knöchel. Hochmeister schrie auf. Der Eindringling zerrte an ihrem Fuß. Sie verlor die Balance, fiel nach vorn und schlug mit dem Gesicht auf die Dielen. Blut schoss ihr aus der Nase. Ein metallischer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Ein benommenes Gefühl in ihrem Kopf. »Hilfe!« ächzte sie, während sie mit dem freien Bein nach dem Angreifer trat. Sie versuchte, sich hochzustemmen, sich aus dem Griff zu winden, doch es wollte ihr nicht gelingen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, ihr Herz mit Panik.
Ja, das war ja früher so meine Horrorvorstellung, dass ein Monster unterm Bett liegt und nach meinen Füßen schnappt. Und hier ist es dann Realität, jedenfalls im Krimi. Dann am nächsten Morgen wird diese Dame dann eben brutal erschlagen vor ihrem Bett gefunden.
Okay, das ist also ein Anfang, der an Grusel nicht spart. Und jetzt kommen August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter ins Spiel, mit Sicherheit.
Ja, genau. Und im folgenden Ausschnitt erleben wir sie dann beim Gerichtsmediziner, der vom Zustand der Toten geradezu schwärmt.
Selten habe ich eine so schöne Milz gesehen. Und erst der Darm, sie hätte locker noch ein paar Jahrzehnte gelebt.
Da hatte wohl jemand was dagegen. Wobei wir auch schon beim Thema wären. Haben Sie etwas entdeckt, das uns helfen kann, den Mörder ausfindig zu machen?
Möglicherweise.
Elkan griff nach der Nierenschale und reichte sie Emmerich. Sein Blick fiel dabei auf Winter, der mit einigem Sicherheitsabstand in der Tür stehen geblieben war.
»Kommen Sie ruhig her«,
rief er und winkte ihm zu.
»Sparen Sie Ihren Atem, das ist vergebliche Liebesmüh«,
erklärte Emmerich.
»Inspektor Winter meidet Leichen wie der Teufel das Weihwasser.«
Er blickte in die Schale, in der sich drei winzig kleine Splitter befanden.
»Holz!«
Elkan zog die Lupe aus seiner Brusttasche und reichte sie Emmerich.
»Von der Tatwaffe!«
»Sie steckten derart tief in einer der Kopfwunden, dass davon auszugehen ist. Außerdem waren der Fußboden und das Bett am Tatort aus Buche gezimmert. Diese Fragmente sind jedoch etwas dunkler.« Ich tippe auf Nussbaumholz.
Ja, und solche Nussbaumholzsplitter werden dann auch bei weiteren Leichen gefunden.
Aha, wichtige Information. Das lässt zumindest vermuten, dass hier ein Serienmörder umgeht.
Ja, scheint so. Und er hat es immer auf Frauen abgesehen, Frauen aus den sogenannten besseren Kreisen.
Wenn es die besseren Kreise sind, dann spricht wieder vieles dafür, dass es sich um Raubmorde, also um Taten aus, ja, wie soll man sagen, Habgier handelt.
Nein, den Damen wird nichts entwendet und die beiden Kommissare tappen deswegen auch lange im Dunkeln, wo eigentlich das Motiv liegt. Die Damen scheinen überhaupt keinen Zusammenhang zueinander zu haben. Völlig unklar ist auch, wie der Mörder immer in die Wohnungen kam, also nie findet man Einbruchspuren. Ein früherer Kommissar, jetzt im Ruhestand, erinnert dann die beiden Ermittler an Morde 10 Jahre zuvor, wo Frauen auf ähnliche Weise umgebracht wurden. Die Frage ist jetzt, hat der Mörder sein Geschäft wieder aufgenommen, aber warum hat er dann die Mordserie 10 Jahre lang unterbrochen? Alles wirklich sehr geheimnisvoll und wie so oft bei Alex Bär bekommen wir auch die Perspektive des Mörders zu Gehör gebracht, wie im folgenden Ausschnitt, der auch den Titel erklärt, Die Weiße Stunde.
Ich bin der Zorn. Es ist später Vormittag und ich bin wie immer völlig übernächtigt. Bleischwere Müdigkeit ist mittlerweile meine ständige Begleiterin, denn jede Nacht, das ist so sicher wie das Amen im Gebet, reißt meine Rage mich zwischen 3 und 4 Uhr aus dem Schlaf. Manche bezeichnen diese Zeit als die Stunde des Wolfs. Ich nenne sie die Weiße Stunde. Es ist der Moment, in dem meine Wut am heißesten kocht. Gleißend durchfährt sie meinen Körper von den Zehenspitzen bis zum Haaransatz und bringt alles, was gut und richtig in mir ist, zum Verglühen.
Tja, das sollte man vielleicht nicht allein zu Hause anhören und schon gar nicht bei dunklen Verhältnissen. Und die Frage ist, wer hat da so einen Zorn? Ich gehe mal davon aus, dass August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter das am Ende schon herausbekommen werden.
Ja klar, am Schluss nutzen sie dann einen Lockvogel, was natürlich fast schief geht. Die Lösung ist dann überraschend, aber wieder mal nicht absurd. Also diese Krimis von Alex Bär sind immer sehr fein und stimmig komponiert. Und Cornelius Obonja, wir haben es gehört, überträgt den Text perfekt so in gesprochene Sprache. Man merkt so so richtig, das ist körperliche Arbeit, die er da vollbringt, aber er macht es richtig gut. Er kann wie so eine feine ältere Dame klingen, wie ein Dienstmädchen oder auch jemand aus dem Zuhältermilieu oder wie eben so ein irrer Mörder. Mit anderen Worten, diese Krimis sind als Bücher schon wirklich sehr empfehlenswert, aber als Hörbuch interpretiert von Cornelius Obonja sind sie meiner Meinung nach kaum zu überbieten. Am Ende gibt es dann ganz gemeinerweise zwei Cliffhanger, also da kann man nur hoffen, dass die nächste Folge nicht lang auf sich warten lässt.
Ich denke mal, die Autorin wird sie nicht enttäuschen, Dorothea Meyer-Karwick. Dankeschön für all die Auskünfte und die Kritik zu dem Hörbuch. Alex Bär, Die Weiße Stunde, ein Fall für August Emmerich, gelesen von Cornelius Obonja. Das Hörbuch umfasst 9,5 Stunden genau und ist zum Preis von 22 Euro bei Random House Audio erschienen. Familiengeschichten haben oft all das, was ein gutes Buch braucht, aber eine glückliche Familie ist für die Literatur nur so lange interessant, wie sie im Kontrast zu anderen nicht ganz so glücklichen Familien steht. Die Schauspielerin und Autorin Anne Kanis hat in ihrem zweiten Roman mit dem Titel Auf Erden nun beides untergebracht. Ihre Hauptfigur ist so glücklich, dass sie sogar Sunny heißt. Als Jugendliche teilt sie dieses Glück mit ihren drei Freundinnen, die es wiederum nicht ganz so gut getroffen haben. Aber jetzt mit Anfang 40 gerät Sunnys Welt ins Wanken, als ihr Vater stirbt. Weil die Autorin Anne Kanis nicht nur in vielen Fernsehproduktionen zu sehen ist, sondern auch an zahlreichen Hörspielproduktionen mitgewirkt hat, liest sie ihren Roman selbst. Leonie Berger hat sich das Hörbuch angehört. Ihre Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus diesem Hörbuch.
Vielleicht hatte irgendein Gott beschlossen, dass es mit dem Glück für mich jetzt mal genug sei. Hatte vor einem Jahr gedacht, zu viel des Guten.
Denn dann war es plötzlich vorbei mit dem Glück. Ihr Freund verlässt Ich-Erzählerin Sunny, ohne viele Worte zu verlieren, ausgerechnet kurz nach der zweiten Operation ihres Vaters, der unheilbar krank geworden ist. Als dieser geliebte Vater stirbt, ist die Trauer zwar groß, aber gleichzeitig ein Anlass für Sunny, auf das Glück, das sie hatte, zurückzublicken. Auf die enge Beziehung zu ihren beiden Brüdern, einer älter, einer jünger, die immer noch besteht, und auf ihre Freundschaft zu Alma, Jessie und Katharina, die in ihren Familien nicht so geborgen gewesen sind wie sie. Katharinas Vater zum Beispiel ist abgehauen, als sie noch sehr klein war.
Wir wussten, dass Katharina alles, was wir von unseren Vätern erzählten, abwog, um letztendlich herauszufinden, ob das Aufwachsen ohne einen Vater mehr Vor- oder mehr Nachteile hatte. Wenn mein Vater uns abends mit dem Auto, jetzt war es ein gebrauchter roter Lada, wieder irgendwo aufgabelte und statt uns auszufragen oder zu schimpfen, die Heizung aufdrehte, Wasser verteilte, leise die immer gleiche Eric Clapton-Kassette laufen ließ, wurden auch Jessie und Alma sehr still. Wir können ihn teilen, sagte ich später. Ich teile meinen Vater mit euch. Aber Jessie, Alma und Katharina wussten, genau wie ich, dass ich das nicht tat. Dass das nicht ging, nicht gehen würde, niemals das Gleiche wäre.
Die vier Freundinnen ziehen durch das Berlin der 90er Jahre, erkunden besetzte Häuser, lassen sich treiben. Und dann muss Sunnys Vater sie eben manchmal abholen, einmal sogar bei der Polizei. Aber dieser Vater schimpft nicht, mahnt höchstens und sorgt mit Schokolade und starkem Kaffee dafür, dass das Gekicher aufhört und alle wieder geradeaus gehen können. Dass Jessie am nächsten Tag in der Schule eine große Sonnenbrille trägt, um ihre blauen Flecken zu verbergen, bemerkt Sunny natürlich. Tun kann sie nichts. Langsam wird ihr bewusst, welches Glück sie hat, mit der innigen Beziehung zu ihren Brüdern, mit denen sie eine Band gründet, und mit der Malerei, die sie für sich entdeckt.
Immer wieder war ich überrascht über die Wirkung eines Pinselstrichs. Die plötzliche Veränderung, die sich dadurch ergab, die mich berührte, erfreute, erfüllte oder erschreckte. Für mich war das Malen vergleichbar mit den Sessions in unserem Übungskeller. Nur dass ich hier alle Instrumente selbst spielen konnte, selbst komponierte und auch selber sang.
Anne Kanis zeigt in Auf Erden ein vielschichtiges Panorama. Da ist nicht nur diese tatsächlich glückliche Familie, kombiniert mit dem Blick auf das Unglück der anderen. Da ist auch das Aufwachsen in der Großstadt, die enge Freundschaft und wie sie sich verändert, als alle beginnen, ihren eigenen Weg im Leben zu suchen. Dazu thematisiert Anne Kanis immer wieder das Verhältnis von Männern und Frauen in allen Facetten. Neben die positiv gezeichneten Figuren des Vaters und der Brüder treten gewalttätige, übergriffige Männer, die die Mädchen verunsichern, verstören und wütend machen, sind sie doch gerade im Begriff, zu selbstbewussten jungen Frauen heranzuwachsen. Alma wird Opfer einer Vergewaltigung, Jessie wird geschlagen und eine Freundin der Mutter warnt Sunny davor, sich an einer bestimmten Kunsthochschule zu bewerben.
Als ich die Geschichte der Freundin meiner Mutter nach ein paar verwirrten Tagen in mir gesetzt hatte, wurde ich so wütend, dass es aus mir herausbrach. Ich schrie, dieses Arschloch! Und ich drohte, ich schlag ihn zusammen. Ich werde ihn anzeigen, Mama. Damit tust du ihr keinen Gefallen, Sunny. Warum nicht? Dann wird sie aussagen müssen. Ja, genau, ihm alles ins Gesicht klatschen. Und dann? Aussage gegen Aussage, Sunny. Keine Zeugen. Nochmal Erniedrigung, quälende Details. Das ist doch verantwortungslos, Mama. Allen Vergangenen, allen zukünftigen Studentinnen dieser Schule gegenüber verantwortungslos. Mag sein, Sunny, aber sie kann es nicht.
Sunny ist kurz davor, ihre Pläne und die Malerei aufzugeben, doch dann findet sich eine andere Lösung. Autorin Anne Kanis bringt uns Sunny mit all ihren Gedanken und Gefühlen sowohl in ihrem Text als auch mit ihrer Lesung mit leichter Berliner Schnauze sehr nahe. Der Tonfall ist schlicht, lakonisch und passt atmosphärisch perfekt zu dieser nicht chronologisch erzählten Coming-of-Age-Geschichte. Immer wieder tauchen Bilder aus ihrer Vergangenheit in Sunnys Gegenwart auf. Sie erinnert sich an innige Momente, Brüche, Wendepunkte. Anne Kanis spricht Sunny trotz aller Dramatik im unaufgeregten Ton einer reflektierten Beobachterin, obwohl sie doch selbst mittendrin steckt. Durch diese akustische Distanz entsteht eine Spannung, der man gerne folgt. Auf Erden ist ein Hörbuch, das eindrücklich zeigt, wie nahe sich Glück und Unglück sein können.
Das sagt Leonie Berger in ihrer Besprechung von Anne Kanis, Auf Erden, gelesen von der Autorin. Das Hörbuch umfasst 6 Stunden und ist als Download zum Preis von 24 Euro bei Jumbo Goya Lit erschienen. Damit kommen wir zum Kinderhörbuch heute und das ist diesmal eines für Kinder ab 8 Jahren. Geschrieben hat den Text Eva Letzi, das ist eine US-amerikanisch-schweizerische Autorin und Privatdozentin für germanistische Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft am Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam. Seit 2020 ist sie freie Autorin und lebt in Berlin. Ihr ist es wichtig, so heißt es auf ihrer Homepage, den Alltag jüdischer und muslimischer Jugendlicher zu beschreiben. Ein nicht konfliktarmes Thema, das liegt auf der Hand. Greift sie das auch in dem neuen Kinderhörbuch, die Großstadtdetektive, Wer schnappt den Dieb, so der Titel auf, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, hier prallen 2 Lebenswelten so richtig aufeinander. Das Kinderhörbuch spielt in Berlin, der Hauptstadt mit einem großen Anteil an muslimischen Bewohnern, aber auch eben einer großen jüdischen Gemeinde.
Wer sind denn die Großstadtdetektive?
Ja, zu denen entwickeln sich 2 Jungs, Jona und Dennis, die beiden Hauptpersonen in diesem Kinderhörbuch. Der jüdische Jona ist neu in die Klasse gekommen. Die Eltern sind mit ihm aus Lübeck nach Berlin gezogen. Ja, er ist eher schüchtern und wird dann ausgerechnet neben Dennis platziert, so einem Deutschtürken mit ziemlich großer Klappe. Der zieht dann auch gleich über Jona her, weil er gesehen hat, dass Jona an der Hand des Vaters in die Schule gekommen ist.
Gut, das ist kein guter Start, aber solche Situationen sind ein festes Muster in der Literatur. In der Regel werden aus 2 konträren Figuren dann die besten Freunde.
Ja, die besten Freunde. Das Verhältnis der beiden ändert sich zumindest ein wenig, als Dennis und Jona zu spät in die Klasse kommen. Und Dennis behauptet, er sei mit Jona in der Pause im Klassenraum gewesen, was verboten ist. Und sie hätten daher zur Schulleiterin gemusst. Da lügt Dennis aber. Er will nämlich nicht erzählen, dass er das Schulgelände verlassen hat, was noch verbotener ist. Die Lüge ist jetzt keine gute Idee, denn jetzt werden die beiden beschuldigt, in der Pause das teure Handy von der Mitschülerin Laura geklaut zu haben. Und da hören wir mal rein, es liest Christian Heiner Wolf.
Ihr wart es. Nur ihr wart im Klassenzimmer. Ihr habt Lauras Handy geklaut. Nein, das haben wir nicht, rufen Dennis und Jona gleichzeitig. Die Mitschüler glauben ihnen kein Wort. Auch nicht, als Dennis vor ihren Augen seine Hosentaschen leert. Beim Ausstülpen rieselt Sand auf den Boden. Schauspieler, hältst du uns für blöd? Ihr habt das Handy woanders versteckt!« Dennis hechtet zu seinem Platz und macht sich daran, den Inhalt seines Rucksacks auszukippen. Stifte rollen über den Tisch, Fußballbildchen purzeln raus, eine Taschenlampe und die Brotbox. »Und Jona?« fragt ein Junge. »Ja, was ist mit Jona?« fragen andere. »Zeig mal dein Zeug!«
Tja, der wird nicht gerne so an die Öffentlichkeit gezerrt, dieser Jona. Aber jetzt müssen er und Dennis eben ihre Unschuld beweisen. Das bringt sie dann einander näher. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem wahren Dieb.
Und wo findet dann diese Suche statt? Bei den Mitschülern und Mitschülerinnen in der eigenen Klasse?
Nein, es ist dann bald klar, dass sie außerhalb der Schule suchen müssen, denn in der Pause war kein Mitschüler in der Klasse, die wird dann immer zugeschlossen. Nur der Hausmeister der Schule und ein Handwerker, die waren da drin in der Pause und diesen Handwerker gilt es jetzt zu suchen. Es bleibt aber nicht beim Klau des Handys, auch ein kleiner Schmuckladen wird ausgeraubt und beides, das merken die beiden Jungs dann bald, hängt miteinander zusammen.
Mhm. Da haben wir die Konstellation, Kinder jagen einen Dieb in Berlin. Das erinnert vielleicht nicht zufällig, aber vielleicht ja doch, an Emil und die Detektive von Erich Kästner.
Ja, ob Zufall oder nicht, weiß ich nicht, das sei dahingestellt. Aber später machen auch andere in der Klasse mit und das erinnert dann schon sehr stark an Emil und der Detektive. Gemeinsam sind dann die Kinder in Berlin unterwegs auf der Spur nach dem Dieb oder den Dieben. Nebenher werden dann auch die unterschiedlichen Lebenswelten der zwei Jungs gezeigt. Also wie Jona und sein älterer Bruder und die Eltern dann den Schabbat feiern und dass Dennis' Mutter einen Imbiss betreibt, der Vater ist gestorben, das wird so in die Geschichte verwoben. Und bei der Jagd nach dem Dieb gerät dann auch kurzfristig eine Rabbinerin in Verdacht, da die keine Handys mag. Und so erkunden die beiden Jungs dann auch eine Synagoge.
Am nächsten Morgen müssen Jona und Dennis bei der Synagoge vor einer geschlossenen Tür aus dickem Milchglas warten. Gerade ist noch eine ältere Dame durchgeschlüpft, aber die Tür schob sich einfach wieder zu. »Was ist los?« fragt Dennis. »Haben die was gegen uns?« »Sicherheitskontrolle«, sagt Jona. »Warum das?« »Ist immer so«, sagt Jona. Er setzt sich eine Kippa auf und reicht Dennis auch eine. »Nö, setz dich nicht auf«, sagt Dennis. »Alle Synagogendetektive tragen eine Kippa.« »Hauptsache Kopfbedeckung steht im Internet.« Jona sieht Dennis zweifelnd an. »Aber dein Käppi...« »Sag nichts gegen mein Basecap. Ich warne dich, Wallah.« »Mann, so fällst du viel zu sehr auf. Dreh's wenigstens um.« In diesem Moment öffnet sich die Schiebetür und die beiden müssen ihre Sachen aus den Hosentaschen in eine kleine Plastikwanne packen. Schließlich werden die Jungs vom Sicherheitsbeamten durch die nächste Glastür geschleust.
Tja, diese hohen Sicherheitsbestimmungen, das lernt Dennis hier zum ersten Mal kennen. Er merkt, Juden sind in hohem Maße gefährdet und da ist das dann immer so bei den Synagogen. Die Rabbinerin hat das Handy natürlich nicht geklaut, aber die beiden Jungs machen die Diebe zusammen mit anderen Kindern schließlich dingfest. Und Dennis und Jona, die sich zu Anfang so gar nicht grün waren, werden dann doch irgendwie Freunde.
Habe ich doch gedacht und gesagt. Also, es ist eine Detektivgeschichte, in der auch die heutigen gesellschaftlichen Realitäten mit verschiedenen Religionen und Kulturen thematisiert werden. Fügt sich das dann insgesamt zu einem spannenden und organischen Hörbuch?
Also die Detektivgeschichte ist schon spannend und die Kinder merken in ihr, mit Verdächtigung muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Oft stehen erstmal die Falschen im Verdacht. Und zu den religiösen und kulturellen Hintergründen, ja, da könnte man vielleicht sagen, dass Dennis' Mutter einen Imbiss führt, Jonas' Vater dagegen Gedichte schreibt und die Mutter in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Das ist schon ein bisschen klischeehaft beschrieben. Schön finde ich aber, wie die jeweiligen religiösen Bräuche vorgestellt werden. Also von der Bar Mitzwa, die beim älteren Bruder von Jona ansteht, bis zum Tanz der Derwische, von denen Jona erzählt. Dann wird auch auf die Ähnlichkeiten der Religionen hingewiesen, also sowohl muslimische als auch jüdische Jungs sind ja beschnitten und manche religiösen Figuren kommen in beiden Religionen vor. Der biblische Prophet Jona heißt im Koran Yunus. Das wird alles so ein bisschen unaufdringlich so mit eingeflochten, das gefällt mir ganz gut.
Dann bleibt noch ein Wort zum Sprecher und Interpreten Christian Heiner Wolf, der dreht schon mal ganz gerne auf.
Ja, ist halt eine Kindergeschichte, da ist das, wird das ganz gern so gemacht. Wir haben ihn vorhin gehört, er hat so den recht schnoddrigen Ton von Dennis gut drauf, schlüpft aber auch gut in die Stimmen der anderen Kinder und hat auch ein ganz gutes Gespür für die jeweiligen Stimmungen. Das hat mir insgesamt gut gefallen, auch wenn ich immer mal wieder das Gefühl hatte, da könnte ich ein bisschen leiser drehen, dann wird es mir vielleicht besser, noch besser gefallen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht, denn ein weiterer Band über die Großstadtdetektive ist in Vorbereitung.
Dankeschön, Dorothee Mayer-Karwick. Wir sprachen über Eva Letzi, die Großstadtdetektive. Wer schnappt den Dieb? Gelesen von Christian Heiner Wolf. Das ist eine MP3-CD mit knapp 4 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 18 Euro bei Der Divan erschienen und die Altersempfehlung, ich sagte es eingangs schon, ab 8 Jahren. Und übrigens, das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom September für Kinder und Jugendliche. Ja, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Sendung, zu den am Anfang schon angekündigten Hörbüchern des Jahres 2024. Dorothee Mayer-Karwick, einmal im Jahr werden die ja von der Jury der HR2 Hörbuchbestenliste gewählt.
Genau, so ist es. Monatlich wählen ja die Jurorinnen und Juroren die besten Hörbuchneuerscheinungen aus. Und aus den Hörbüchern, die in den vergangenen 12 Monaten auf der Liste gekommen sind, werden dann die Hörbücher des Jahres gewählt. Und zwar eines für Kinder und Jugendliche und eines für Erwachsene. Und veröffentlicht werden die Gewinner immer auf der HR2 Hörbuchbestenliste vom Oktober. Und die ist eben gerade erschienen, im Internet übrigens zu finden unter hr2.de beispielsweise.
Dann kommen wir zuerst mal zum Kinderhörbuch des Jahres. Wer hat in dieser Kategorie gewonnen?
Ja, Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2024. Das ist ein Hörbuch für Kinder ab 11 und es heißt Gras unter meinen Füßen und ist von Kimberly Brubaker Bradley. Wird gelesen von Birte Schnöing und ist ein Hörbuch des Verlags Hörkompanie. Die haben schon oft gewonnen.
Und um was geht es in diesem Kinderhörbuch?
Das ist eine wirklich spannende und vielschichtige Geschichte, die uns tief so in die dramatischen Begebenheiten des Zweiten Weltkriegs führt. Und das wird verwoben dann mit der Entwicklung eines Mädchens, und das heißt Ada. Diese Ada lebt zu Beginn mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter in London unter ärmlichen Verhältnissen. Sie hat einen Klumpfuß und wird deswegen auch noch von der Mutter abgelehnt und regelrecht versteckt und darf gar nicht raus auf die Straße. Wegen des Krieges werden dann aber die Kinder von London aufs Land evakuiert und nach einem schwierigen Start dort blüht Ada da richtig auf und ein Pony mit Namen Butter hilft ihr dabei. Und hier auf dem Land spürt sie dann zum ersten Mal eben Gras unter ihren Füßen.
Ich stand auf, hielt mich am Hals des Ponys fest und machte ein paar vorsichtige Schritte. Das Gras auf der Weide piekste meinen nackten Fuß. Es war feucht und kühl, und die Feuchtigkeit drang auch durch den Verband am anderen Fuß. Der Boden war weich. Er gab nach, wenn ich auf ihn trat. Ein bisschen schwammartig wie frisches Brot. Bäume standen am Rand der Weide, ihre Kronen wiegten sich im Sonnenlicht. Vögel zwitscherten. Ich kannte Vögel, in unserer Gasse gab es auch welche, aber ich hatte noch nie so viele auf einmal gehört.
Ein Ausschnitt aus dem Kinderhörbuch des Jahres 2024. Es gibt ja dazu auch immer Begründungen. Also, warum hat die Jury denn sich für dieses Hörbuch entschieden?
Die Jury schreibt, der starke Wille und die kluge Weltsicht, die in der Ich-Erzählerin Ada stecken, die würden von Birte Schnöing ganz unangestrengt mitgesprochen. Ihre Stimme klinge glaubhaft nach der 10-jährigen Ada, verkörpere aber auch ganz hervorragend alle anderen Personen. So nehme einen die spannende und berührende und sehr vielschichtige Geschichte besonders gefangen. Ja, und dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich habe das Hörbuch ausgesprochen gern gehört.
Das Kinderhörbuch des Jahres 2024, Bradley Kimberly Brubaker, Gras unter meinen Füßen, das Jahr, als ich leben lernte, in der Übersetzung von Beate Schäfer, gelesen von Birte Schnöing. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 7 Stunden 47 Minuten genau und ist zum Preis von 20 Euro bei der Hörkompanie erschienen, die Altersempfehlung hier ab 11 Jahren. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich eine Fanfare. Gut, stellen wir uns jetzt vor. Wir kommen nämlich zum Hörbuch des Jahres 2024 für Erwachsene. Dorothee Mayer-Karwick, wer hat hier gewonnen?
Das Hörbuch des Jahres 2024 geht an die künstlerische Interpretation des Romans Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal von Uwe Jonsson. Das Werk ist ja schon aus den 1970er und 80er Jahren. Das ist jetzt aber ungekürzt als Hörbuch erschienen. Das sind fast 74 Stunden übrigens. Und diese werden eingelesen von zwei Sprechern, nämlich Charlie Hübner und Karin Mioska.
Zu denen kommen wir nochmal dezidiert. Aber erstmal ist es ja ein Werk von unzweifelhaft hoher literaturgeschichtlicher Bedeutung.
Ja, beschrieben wird das Leben der in die USA ausgewanderten Bankangestellten Gesine Krespal in und um New York in der Zeit von Mitte 1967 bis Mitte 1968. Und für Charlie Hübner ist Uwe Jonsson der Autor seines Lebens, so hat er es gesagt, und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Da ist es natürlich ein Glücksfall, dass er dieses Werk jetzt zusammen mit Karin Mioska interpretieren konnte.
Mhm. Karin Mioska, das fällt erstmal auf, ist man jetzt nicht gewohnt als Stimme im Hörbuchbereich. Sie ist ja auch keine Schauspielerin, sondern bekanntlich eine Moderatorin und früher Nachrichtensprecherin.
Ja, aber hier passt es. Charlie Hübner liest den Haupttext, aber Jonsson hat in diesen Text auch Zeitungsmeldungen eingestreut, auch Gedankenfetzen, Briefe und so weiter. Und diese Passagen liest Karin Mioska. Ja, wir hören einfach mal einen Ausschnitt.
21. August 1967, Montag. Aufklarendes Wetter in Nordvietnam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi. Die Marine bombardierte die Küste mit Flugzeugen und feuerte 8-Zoll-Granaten in die entmilitarisierte Zone. Im Süden wurden 4 Hubschrauber abgeschossen. Die Unruhen in New Haven gingen gestern weiter, mit Bränden, eingeschlagenen Schaufenstern, Plünderung. Weitere 112 Personen sind festgenommen worden.
Neben dem Zeitungenstapel wartet eine kleine gusseiserne Schale, über die die gekrümmte Hand des Händlers vorstößt, ehe sie noch die Münze hat abwerfen können. Der Mann blickt feindselig. Dem haben sie einmal sein Geld zu oft weggerafft im Vorübergehen auf der offenen Straße.
Dafür habe ich mir also den Hals zerschießen lassen, meine Dame.
Die Leiche jenes Amerikaners, der am vorigen Mittwochabend in Prag nicht in sein Hotel zurückkam, ist gestern Nachmittag in der Wiltawa gefunden worden. Mr. Jordan, 59 Jahre, war Mitarbeiter des jüdischen Hilfswerks Joint. Er hatte sich eine Zeitung kaufen wollen.
Die Sohle der Lexington Avenue ist noch verschattet. Sie erinnert sich an die Taxis, die einander am Morgen auf dem Damm drängen, im Einbiegen aufgehalten von einem Verkehrslicht, dessen Rot die Fußgänger zum Gang über die östliche Einbahnstraße ausnutzen können, in dessen Grün sie die wartenden Wagen behindern dürfen. Sie hat nicht gezögert, auf die Verbotsschrift zuzutreten. Sie kommt hier seit vordenklicher Zeit, mit angelegten Ellenbogen auf den Takt der Nachbarn bedacht.
Ja, Karin Mioska schlüpft hier sozusagen in die zeitungslesende Gesine Krespal. Und wir spüren gleich die ganze Großstadt New York mit ihrem Verkehr, mit den Nachrichten, die auf die Hauptperson, eben Gesine Krespal, so einwirkt und auch auf uns einstürmt. Also da geht's um Vietnamkrieg, es geht um Rassenunruhen, den Kalten Krieg und so weiter. Und die Lesung macht hier gleich so ein ganz großes Panorama auf.
Und wir konnten uns einen Eindruck machen von diesem Hörbuch des Jahres, Jahrestage von Uwe Jonsson aus dem Leben von Gesine Krespal. Wie begründet denn die Jury hier die Wahl?
Ja, sie loben erstmal den zugrunde liegenden vielschichtigen Text, der ja schon ein bisschen älter ist, in dem aber alles enthalten sei, also Deutschlands schwierige Hinwendung zur Demokratie, die transatlantischen Beziehungen, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, Kalter Krieg, Alltagsrassismus. Das habe eben heute noch eine große Relevanz für unser Leben. Und dann loben sie klar die Lesung, Hübner treffe als gebürtiger Mecklenburger perfekt in Jonsson Sound und Karin Mioska interpretiere so die Einschübe mit so einer sehr schönen nachdenklichen Zurückhaltung. So sei insgesamt ein großes Sprechkunstwerk entstanden, dessen innere Spannung einen nicht mehr loslasse.
Soweit das Lob der Jury der Hörbuchbestenliste. Und wer sich davon angezogen fühlt, Hier die genauen Angaben. Uwe Johansson, Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal, gelesen von Charlie Hübner und Karin Mioska. Das sind 8 MP3-CDs und, Dorothee Meyer-Karweck hat es ja schon gesagt, knapp 74 Stunden Hörzeit. Vom Preis von 60 € ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen, mit Unterstützung der Fries-Stiftung. Und zu einem Preis gehört natürlich auch eine Feier. Dorothee Meyer-Karweck, wo werden die beiden Preise verliehen?
Ja, die Hörbücher des Jahres werden beide in der Hörbuchnacht prämiert und die findet statt am 19. Oktober, also im Buchmessen Samstag, im Sendesaal des Hessischen Rundfunks ab 20 Uhr. Das ist ja eine große öffentliche Veranstaltung, bei der spannende Hörbuchneuerscheinungen präsentiert werden und neben der Preisverleihung mit Charlie Hübner und Karin Mioska und Birte Schnöink kommen noch Marc-Uwe Kling beispielsweise, Stefanie Sargnagel, Felix von Manteuffel, Volker Klüpp, Alina Bronski und einige andere mehr. Das wird eine große, schöne, festliche Veranstaltung. Moderiert wird sie von Bastian Korff. Ja, und der Vorverkauf hat begonnen. Aber das Kinderhörbuch des Jahres, das wird dann nochmal extra auch in einer eigenen Kinderhörgala prämiert. Und zwar dann am 9. Februar kommenden Jahres als krönender Abschluss des Hörfestes Wiesbaden. Wir weisen ja schon mal darauf hin, weil genau, auch da beginnt dann jetzt irgendwo vor Weihnachten der Vorverkauf.
Genau. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck, für all die Auskünfte zu den Hörbüchern des Jahres. Ja, und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie übrigens auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweck
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.